Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Waldbrände, ein Riesenthema diesen Sommer und auch diesen Herbst. Pascal Fischer ist heute Abend dabei im Studio und hat die Hintergründe recherchiert. Ist das eigentlich nur ein Problem für die Kalifornier, die Spanier, die Portugiesen oder auch für uns, ne?
Nee, weltweit. Die Waldbrandzahlen und Ausmaße steigen.
Und wenn es jetzt mehr regnet, dann sinkt aber die Waldbrandgefahr.
Ja, könnte man denken, eine Klimakatastrophe macht es heiß, da wird was trocken und dann ist alles gut. Nee, auch wenn es feuchter wird, kann die Waldbrandgefahr steigen.
Wir sprechen drüber gleich hier bei uns. Außerdem Thema diese Stunde die Sondierungsgespräche zur Jamaika-Koalition, die da kommen könnte. Ach, wenn es nicht so viele Probleme vorab schon gäbe. Unsere Korrespondentin in Berlin meldet sich um 7:15 hier bei uns. Die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Sie sind verheerend, die Waldbrände in Südeuropa und in Kalifornien. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Mindestens 56 Tote hat es in Portugal und Spanien gegeben. Im Juni allein in Portugal bei ebenso schlimmen Bränden schon mal 64 Tote. 42 sind es in Kalifornien. Heute dann die Meldung, dass die portugiesische Innenministerin politische Verantwortung übernimmt für die Brände dort in Portugal und zurücktritt. Grund für uns mal über die Gründe für diese Brände zu sprechen. Denn das alles ist sehr wahrscheinlich mehr als einfach nur ein unglückliches Zusammenkommen zweier Großkatastrophen oder Brandstiftung. Denn für viele Waldbrände ist der Klimawandel verantwortlich. Den machen wir Menschen, wir alle, und wir setzen noch einen drauf, wenn wir den Wald falsch bewirtschaften. Die Konsequenz ist, immer mehr Holz verglüht in Waldbränden, wegen uns Menschen. Kann man das so drastisch sagen, Pascal Fischer?
Ja, das kann man so drastisch sagen. Das hat man mir beim Potsdamer Institut zur Klimafolgenforschung auch bestätigt. Diese abgefackelten Flächen, die mögen natürlich jährlich variieren, aber der Trend sagt ganz klar, immer mehr Holz brennt uns weg. Egal ob in Nordamerika, Europa, Australien oder sogar am Amazonas oder in Sibirien. In den USA, da sind die Zahlen der vergangenen 30 Jahre ganz besonders dramatisch. Die Brandsaison ist um ein Fünftel länger geworden in einigen Landstrichen und im Nordwesten sind die Waldbrände zum Teil 1000% häufiger geworden innerhalb einer Generation. Das hat ein US-Forscherteam schon 2016 belegt. Es gibt auch eine Metastudie der Zeitschrift Nature Climate Change aus diesem Frühjahr und die sagt ganz klar, der Klimawandel treibt das alles an und ja, diese Metastudie hat wirklich 600 Forschungsberichte der vergangenen Jahre zusammengetragen.
Aber warum genau? Also es brennt mehr Wald, weil trockenes Holz leichter Feuer fängt, kann man das so sagen?
Ja, klar. Und nicht nur in so einem ganz banalen Sinn, sondern noch in einem erweiterten Sinn, wenn ein Baum nämlich wegen lang anhaltender Trockenheit so richtig Stress bekommt, ja, der Trockenstress für den Baum nennt man das, dann wirft der Blätter ab, um zu überleben. Naja, und die liegen da rum, das ist zusätzliches Trockenmaterial und erhöht das Brandrisiko.
So, jetzt könnten sich Länder, denen der Klimawandel mehr Regen vorhersagt, das sind ja so manche Ideen so für Deutschland, dass es hier eventuell mehr regnen könnte durch den Klimawandel, die könnten sich zurücklehnen.
Nee, eben nicht. Auch ein feuchteres Klima kann Waldbrände begünstigen, nämlich wenn es gleichzeitig wärmer wird. Dann verdunstet die Feuchtigkeit wieder. Also trotz mehr Regen ist der Wald dann am Ende trotzdem trockener.
Okay, aber wenn es mehr regnet, als die Hitze verdunsten lässt?
Ja, gute Idee. Aber das kann immer noch die Brandgefahr erhöhen, indirekt übers Jahr betrachtet nämlich. Wenn es nämlich im Winter wärmer ist, dann ist der Boden weicher. Bäume kippen leichter um, die liegen dann da rum, ja. Und Christopher Reier aus Potsdam, der hat mir erzählt, in diesen kaputten Bäumen, in diesem nassen Totholz, da brüten dann Insekten.
Die dann andere Bäume auch angreifen können, die dann auch absterben. Und dann sind die sozusagen in einer warmen, trockenen Sommerperiode anfälliger für Feuer, als man es denken würde, wenn man sich nur das rein klimatische Feuerrisiko anschaut.
Naja, und viele Insektenarten, die sind auch auf einzelne Baumarten spezialisiert. Das heißt, wo nur eine Baumart wächst, da wächst auch das Risiko, dass den Insekten ganze Landstriche zum Opfer fallen. Die schwärmen dann richtig aus. Ja, eine Apokalypse droht da geradezu. Und dann gehen die Bäume irgendwann auch in Flammen auf.
Solche Monokulturen, die gibt es ja gerade durch uns Menschen. Wir legen solche Kiefernwälder an, zum späteren Abholzen zum Beispiel. Also sollten wir möglichst Mischwälder erhalten. Ist das ein Tipp?
Ja, genau, sozusagen das Risiko streuen. Jede Baumart kippt bei einem anderen Wetter oder so um. Ne? Mhm. Das Ganze also alles mit Mischwäldern so ein bisschen abfedern. Und Brände sollte man auch intelligenter verhindern. Brände nicht sofort im Keim ersticken, das meint wirklich Christopher Reier.
Oder eben kontrolliertes Abbrennen von besonders riskanten Gegenden, die man dann zum Beispiel im Frühjahr, wenn es noch nicht so heiß ist und noch nicht so trocken, abbrennen würde, künstlich unter kontrolliert mit Feuerwehr dabei und eingegrenzt und so weiter, damit eben nicht so eine großflächigen katastrophalen Feuer entstehen.
Ja, andere Methoden können auch sein, denn das hat man auch in der Vergangenheit vernachlässigt. Einfach mal mehr künstliche Schneisen legen, damit einfach die Feuer da zum Halt kommen.
Ist das auch in Portugal bzw. Südeuropa das Problem?
Ja, das ist natürlich unser Problem als Menschen, die Forstwirtschaft betreiben, offenbar überall. Speziell in Südeuropa, da greift jetzt noch was ganz anderes, auch wieder so ein indirektes Phänomen, die Landflucht. Natürlich ist das erstmal ein Vorteil, weil Natur verwildert, ja, die Leute ziehen weg, kümmern sich nicht mehr um alles, die Artenvielfalt wächst. Okay, ist ein Vorteil, sagt Christopher Reier, aber...
Was aber auch den Nachteil hat, dass eben weniger Leute da wohnen und deswegen die weniger geschützt werden, dass eben die Straßen zum Beispiel weniger zugänglich sind und so weiter. Und das kann eben dazu führen, dass es vermehrt zu Bränden kommt.
Ja, die Feuerwehr kommt zum Löschen einfach nicht mehr durch oder es gibt keine Löschwasserreservoirs. Echt banal, aber dramatisch.
Der Klimawandel erhöht die Waldbrandgefahr und zwar drastisch durch allerlei Effekte. Aber schuld sind wir Menschen auch, weil wir den Wald falsch bewirtschaften.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Da ist ein Mann in Socken und in Unterhose und er hängt kopfüber über einem geöffneten Kanalschacht. Um ihn herum sind 6 Männer, der Hamburger Feuerwehr und 2 Rettungssanitäter. Die gelben Schlaufen, an denen er festhängt, sind an einem Drehleiterwagen befestigt. Das ist eine einzigartige Situation. Entstanden ist die aber durch ein ganz alltägliches Missgeschick. Sein Schlüssel war ihm nämlich aus Versehen in den Gulli gefallen. Den wollte er da wieder rausholen. Und er war eben halbnackt dabei, als er da draußen war. Es ist peinlich. Oder vielleicht die Geschichte seines Lebens. Es kommt darauf an, was du daraus machst, sagt Tagesreporter Stefan Beuting.
40 Minuten kopfüber in einem Gulli feststecken, weil du denkst, da komme ich doch noch dran. Das war natürlich ein Fehler. Und das ist natürlich kein Spaß. Aber andererseits...
ist eine perfekte, kontrollierte Welt ohne Fehler unfassbar langweilig.
Henning Beck ist Biologe und Neuropsychologe und weiß, wer schuld ist an solchen Aktionen.
Unser Gehirn funktioniert gerade nicht so, dass es fehlerfrei immer alles gleich macht, sondern dass es Dinge ausprobiert.
Zum Beispiel einen Schlüssel aus einem Kanalschacht rausholen wollen und dabei stecken bleiben. Oder was richtig Kreatives, wie bei dieser Frau hier in Großbritannien, die bei ihrem ersten Tinder-Date im Klofenster stecken geblieben ist.
Das war eine Frau, die hatte ein Date.
Das ist Frieda Paulus, Psychologe und Experte für Peinlichkeit. Er kennt die Geschichte natürlich auch.
Und das war das erste Date und dann sind die zusammen nach Hause gegangen, in die Wohnung des Mannes und sie musste noch auf Toilette und sie musste nicht nur Pipi, sondern halt noch größer. Und
die Spülung war defekt.
Dann hat sie halt versucht, irgendwie ihren Überbleibsel da anders zu entfernen, hat dann Toilettenpapier genommen, hat in das Klo gegriffen, hat dann versucht, das übers Fenster hinauszuwerfen.
Was natürlich nicht funktioniert. Erst ist es peinlich und dann wird es immer peinlicher.
Das, um eine Peinlichkeit zu vermeiden, man immer weiter in den Strudel kommt und sich die Dinge immer weiter gegen einstellen, sodass man am Ende vor noch einer viel größeren Peinlichkeit steht.
Diese erste Peinlichkeit. Die bringt uns aus dem Tritt. Und dann ist alles möglich.
Das eine ist die starke Erregung, die man spürt, dass man gerade eine Erwartung verletzt hat. Das ist der eine Teil. Der andere, dass ich immer eine Repräsentation davon habe, wie andere gerade auf mich schauen und wie ich sozusagen in der Öffentlichkeit wirke.
So halb öffentlich wurde die Geschichte mit der Frau in dem Moment, als sie merkte, dass der Klopapierhaufen auf dem Fensterbrett gelandet war. Als sie sich dazu entschloss, das Fenster zu öffnen, als sie merkte, dass es nur ein Kippfenster war und als sie sich dann trotzdem entschloss, durchzukrabbeln und als sie dann merkte, dass sie festsitzt und nun wohl doch die Feuerwehr gerufen werden sollte. Mega peinlich.
Dass ein Fehler den anderen gibt, kann dadurch passieren, dass wir beim ersten Fehler schon anfangen, die Kontrolle ein bisschen zu verlieren. Also du musst anfangen zu improvisieren und dann machst du genau das, was ich gerade gesagt habe. Du probierst etwas aus, ohne vorher zu wissen, ob das gut geht. Du kannst die Situation nicht mehr komplett überschauen.
Wenn dir also mal der Schlüssel in den Gulli fällt oder die Spülung nicht klappen sollte, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder ganz ruhig bleiben, dann passiert nichts. Oder auf der Welle dieser ersten Peinlichkeit los improvisieren. Und die Möglichkeit ergreifen, eine einzigartige Geschichte zu schreiben.
Ja, das macht unsere Persönlichkeit aus, welche Art von Fehlern wir haben. Nicht, dass wir fehlerfrei sind, sondern wie wir Fehler machen und wie wir auch damit umgehen.
So richtig öffentlich wurde die Geschichte, weil die Feuerwehr das Fenster kaputt machen musste. Weil der Mieter die Kosten in Höhe von etwa 330 Euro zahlen musste. Und weil er daraufhin die Geschichte in Social-Media-Kanälen erzählt hat, um per Crowdfunding das Geld wieder reinzuholen. Von dem Geld, was er dabei eingespielt hat, kann er übrigens 5 Fenster auswechseln lassen. Denn diese peinlichen Geschichten, die sind eben unheimlich gut. Hunderte Male geteilt, tausende Male geliked. Weder der Mann im Gulli noch die Frau aus dem Fenster waren allerdings so stolz auf ihr Missgeschick, dass sie persönlich davon erzählt hätten. Frieda Paulus.
Heißt aber nicht, dass die Person nicht mit ein bisschen Abstand, mit einer Woche oder 2 Wochen genauso darüber lachen kann, wie sie darüber auch lachen.
Und manche Geschichten sind einfach zu gut, um nicht erzählt zu werden.
Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Verarbeitung dieses Prozesses, damit das nicht an einem kleben bleibt und irgendwie ein traumatisches Erlebnis ist, sondern dass man damit umgeht und diesen Spaß, den man dann auch empfindet, vielleicht auch positiv besetzen kann, sodass man die Geschichte seinen Enkeln erzählt und sagt, okay, Mann, sowas Peinliches ist mir noch nie passiert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In einem belgischen Dorf gerät die Zeit aus den Fugen, die Uhren gehen falsch, die Leute kommen zu früh zur Arbeit, werden zu früh vom Wecker geweckt. Und wenn das bei einem Einwohner so wäre, dann würde man ja noch sagen, jo, reparier mal deinen Wecker. Aber es passiert eben bei vielen. Mysteriöse Geschichte. Allerdings mit einer logischen Erklärung. Hat alles irgendwie was mit Elektrizität zu tun. Pascal Fischer aus dem Deutschlandfunk Nova Team, erklär uns auf. Erstmal, wo passiert das gerade in Belgien?
Das ist in Warnerode. Das ist ein 2000 Seelendorf, so 50 Kilometer östlich von Brüssel. Und ja, wie du es gesagt hast, nichts stimmte da. Ne? Die Wecker klingeln zu früh, die elektrischen Rollladen gehen morgens zu früh hoch, abends zu früh runter, wenn die Sonne noch scheint. Und sogar die Warnanlagen von Solarpanelen spielen verrückt.
Doch, was ist es jetzt also? Erdmagnetfeld, Außerirdische, Telekinese durch LSD im Trinkwasser? Nein, es hat was mit Strom zu tun.
Ja, es ist eigentlich ganz banal. Die Elektrizitätswerke dort im Dorf, die bauen gerade um. Und jetzt soll ja kein Strom ausfallen. Also haben die Ingenieure einen Generator ans Netz geklemmt. Und der muss wiederum stabil laufen, wenn zum Beispiel die Solaranlagen loslegen. Also hat man jetzt die Stromfrequenz verändert von 50 Hertz auf 51 Hertz.
Heißt bitte was?
Naja, also diese Zahl gibt an, wie oft die elektrische Spannung zwischen positiv und negativ in der Sekunde wechselt. Und das tut sie ja jetzt häufiger. Dadurch laufen normale elektrische Geräte unter Umständen schneller. Und die Uhren eben eine halbe Stunde schneller pro Tag insgesamt. Natürlich nur moderne mit Strom, ne? Also nicht analoge Aufziehwecker.
Müssen sich die Leute denn jetzt neue Uhren kaufen? Also so alte Aufziehwecker?
Für die Zeit, die da jetzt noch bleibt, schon. Aber in einer Woche soll das alles behoben sein in dem Elektrizitätswerk und dann ist alles wieder normal.
Uhren in einem belgischen Dorf legen einen Tacken zu, eine halbe Stunde pro Tag, weil die Stromfrequenz erhöht wurde.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Lieblingsfloskeln der Politiker vor den Koalitionsverhandlungen sind sowas wie: Das ist eine rote Linie oder hier haben wir Bewegungsspielräume und man darf sich nichts vormachen, das werden harte und anstrengende Gespräche. Die gruseligste Metapher kommt aber von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Zitat: Wenn man auf die Reise nach Jamaika geht, dann weiß man, da kann man auch in stürmische See kommen. Uah, da schüttelt's ein, oder? Heute sind die Sondierungsgespräche der Parteien losgegangen. Zuerst die Union mit der FDP und die Union mit den Grünen. Ich glaube, die sind noch dran. Katharina Hamberger im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin. Sag uns, wie war der Zeitplan heute? Wer hat sich wann mit wem getroffen?
Nun, heute Mittag ging es um 12 los. Da hat sich die FDP mit der Union getroffen, also mit CDU und CSU. Und dann wurde so gute 2 Stunden miteinander gesprochen. Dann gab es um kurz nach zwei, halb drei dann das erste Statement dazu. Und dann sind die Union ist wieder rein, CDU, CSU sind wieder rein in die parlamentarische Gesellschaft, wo die Sondierungsgespräche stattfinden. Und dann sind irgendwann die Grünen gekommen gegen 16.30 Uhr. Und sind dann rein zur Union. Und jetzt finden dort gerade die Sondierungsgespräche statt. Ich bin jetzt gar nicht im Hauptstudio, ich bin auf der Fraktionsebene des Bundestages, direkt über dem Plenarsaal. Und dort warten alle Journalisten schon gespannt, dass es jetzt dann irgendwann auch demnächst hier mal Statements geben soll, wie es denn mit den Grünen war. Gegen 19.30 Uhr soll es in etwa soweit sein.
Vorab hat der FDP-Mann Christian Lindner heute Morgen um 8.30 Uhr getwittert. Heute Start der Hashtag Sondierungsgespräche. Großes E auf den Tisch. Einwanderung, Europa, Energie, Entlastung und Education. Also ging es da beim ersten Treffen heute direkt knallhart um Inhalte?
Davon kann man eigentlich nicht ausgehen, denn knallharte Inhalte jetzt schon zu verhandeln wäre etwas früh. Das wird dann kommen, wenn die tatsächlichen Koalitionsgespräche losgehen. Da wird es dann Untergruppen geben für die einzelnen Themen. Aber es gibt natürlich bestimmte Themen, die den Parteien wichtig sind. Und da wurde heute schon mal ausgelotet, kann man sich denn da annähern? Könnte es da Möglichkeiten geben, einen Kompromiss zu finden? Denn wenn jeder gleich sagt, nee, also ich gibt da gar nichts her und da komme ich euch überhaupt nicht entgegen, dann hat es ja eigentlich gar keinen Sinn, über Kompromisse nachzudenken und zu verhandeln.
Welche Positionen, welche Punkte sind für die Parteien momentan besonders wichtig und eigentlich nicht verhandelbar?
Nun, für die FDP hast du es ja quasi gerade schon vorgelesen. Also bei denen ist das Thema Bildung, also was Education in dem Fall ist, sehr wichtig. Damit haben sie ja geworben. Da fällt aber auch Digitales drunter. Also die wollen den Breitbandausbau weiter voranbringen. Die wollen aber auch, was die Wirtschaft und das Digitale betrifft, da mehr tun. Dann, wenn wir zu den Grünen schauen, da gibt es zwei Themenfelder, die auch der Union sehr wichtig sind. Das ist zum einen das Thema Migration, Flüchtlingspolitik. Und da sind die Gräben tatsächlich sehr tief. Also da muss man gucken, wie man sich annähern kann. Die Union will ja eben diese nicht mehr Obergrenze, sondern hat sich ja auf so ein Migrationsregelwerk geeinigt. Will zum Beispiel auch den Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige weiter einschränken. Will auch Flüchtlinge weiter, die abgeschoben werden sollen, nach Afghanistan zurückschieben. Will weitere sichere Herkunftsstaaten. Das sind Dinge, die Grünen eigentlich nicht wollen. Also da muss man gucken, dass man sich annähert. Beim Thema Verkehr ist es so, dass die Grünen zum Beispiel den Verbrennungsmotor ab 2030 zwar jetzt nicht von der Straße komplett verbannen wollen, aber nichts Neues mehr zulassen wollen, keine neuen Verbrennungsmotoren. Und das will ja die Union eigentlich nicht. Die stellt sich da ja auch schützend vor die Autoindustrie und sagt, da braucht es einen fließenderen Übergang. Also da sind schon Themen, wo man sich auch in die Haare kriegen kann.
Die Union und die Grünen, die sitzen momentan noch, FDP und Union heute Mittag. Sind da Politiker auch rausgekommen, haben sich vor die Mikrofone gestellt und auch mal erzählt, wie sich so angefühlt hat, das erste Treffen?
Na, da wurde tatsächlich nicht so wahnsinnig viel erzählt, was jetzt neu ist. Du hattest ja in der Eingangsmoderation diese ganzen Floskeln erwähnt und ehrlich gesagt, das hat man hier jetzt auch wieder gehört. Also Andreas Scheuer, Peter Tauber und Nicola Beer, das sind die Generalsekretäre von CSU, CDU und FDP, sind nach der ersten Runde hier hochgekommen auf die Fraktionsebene, haben Statements gegeben und da hieß es dann das Übliche, ja, wir haben konstruktiv zusammengearbeitet, konzentriert, kreativ. Dann hat Andreas Scheuer auch nochmal gesagt, naja, also der längste Fluss auf Jamaika ist ja der Black River. Was er uns genau damit sagen wollte, war dann auch nicht so klar. Wahrscheinlich, dass die Union, die ja eben schwarz als Farbe hat, da eben vorangeht. Und dann hat die Nicola Beer gesagt, naja, es ist ein weiter Weg nach Jamaika, 8000 Kilometer, die ersten Meter sind gegangen. Also da werden wir noch einiges von diesen Floskeln, von diesen Wortspielen hören, denke ich, weil es ja im Moment eben nicht so wirklich um Inhaltliches geht. Man versucht jetzt eben so ein bisschen auch den Zeitplan sich zurechtzulegen und zu gucken, kommt man überhaupt miteinander zurecht.
Was ist der Zeitplan? Also es war jetzt das erste Treffen. Wie geht es jetzt weiter?
Nun, eben heute das erste Treffen mit jeweils getrennt Union, FDP, Union, Grüne. Dann gibt es morgen ein Treffen von Grünen und FDP und am Freitag dann eine ganz große Runde mit an die 60 Leute von allen Parteien. Alle vier Parteien kommen da zusammen. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Also dann wird wahrscheinlich nochmal eine Sondierungsrunde stattfinden oder weitere Sondierungsrunden. Dann hat Angela Merkel ja gesagt, das könnte noch Wochen dauern mit den Sondierungen. Da ist dann die Frage, wie viele Wochen. Und bevor es es damit tatsächlich in Koalitionsverhandlungen losgeht. Koalitionsverhandlungen sind ja dann wirklich die harten Verhandlungen. Man hört jetzt schon so immer, man will das eigentlich vor Weihnachten gerne abschließen. Ist ja auch so ein magisches Datum. Man will dann auch nichts über die Feiertage tragen. Dann gibt es noch auch so Dinge, die damit reinspielen. Die CSU hat ja eine Personaldebatte intern, die geklärt werden muss. Da steht noch ein Parteitag an, der auch noch in diesem Jahr stattfinden muss. Die Grünen müssen den Koalitionsvertrag, wenn er denn dann steht, auch noch von den Mitgliedern absegnen lassen. Das sind so Dinge, die man da beachten muss. Und irgendwann muss auch eine Regierung gebildet werden. Das ist man dem Wähler auch schuldig.
Katharina Hamberger, Deutschlandfunk Nova-Reporterin in Berlin zu den Sondierungsgesprächen. Das erste Beschnuppern von Union, FDP und Grünen auf dem Weg zu einer möglichen Jamaika-Koalition.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist echt bitter, oder? Neue, ungetragene Kleidung, die einfach verbrannt wird. Heute Morgen haben wir hier in Deutschlandfunk Nova Hielscher oder Hase darüber berichtet. Es gibt Vorwürfe gegen den Klamotten- und Fashionhersteller H&M, dass die Modekette in Dänemark ausrangierte Klamotten im großen Stil verbrennen lässt. Das sind neue Klamotten. Es berichtet das öffentlich-rechtliche dänische Fernsehen. Es gehe da um durchschnittlich 12 Tonnen pro Jahr, die da verbrannt werden. Zugleich wirbt H&M aber schon länger mit verschiedenen Mode-Nachhaltigkeitskampagnen. Wie passt das jetzt zusammen? Wir haben H&M Deutschland angeschrieben und die Firma hat geantwortet, ja, es stimmt, dass dort Klamotten verbrannt wurden, aber dabei handelt es sich um Kleidung, die zum Beispiel mit Schimmelpilzen befallen ist oder in denen hohe Bleiverbindungen vorhanden seien. Wurde uns geschrieben, der Großteil der Klamotten, die einfach nur nicht verkauft werden, die werde dagegen an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet oder die Kleidung wird recycelt. Wir wollen über die Hintergründe sprechen und zwar mit Josefine Barbe, Textilforscherin an der TU Berlin. Frau Barbe, also Schimmelpilze und Blei, wie kommen Schimmelpilze in neue, ungetragene T-Shirts oder Hosen und was ist mit diesen hohen Bleiverbindungen?
Also die Schimmelpilze, die kommen oft dadurch zustande, dass die meisten Textilien, die wir hier in den Warenhäusern zu hängen haben, von weit her kommen. Also es ist der indische Raum oder asiatische und die legen einfach Riesenstrecken zurück, bis sie hier bei uns im Verkauf landen. Vorher, bevor sie bei uns landen, werden sie mit jeder Menge Chemikalien behandelt und die sind zum Teil halt auch feucht, es ist Formaldehyd, es wird alles Mögliche aufgegeben, es sind Farbstoffe und Anti-Fleckschutzmittel und Anti-Schimmelmittel und das wird dann alles in Kunststofftüten, die wieder Weichmacher enthalten, eingeschweißt und kommen dann hier an und durch den Transport in dem Flugzeug ist es sehr heiß oder sehr kalt, vorher ist es sehr warm und dann kommt es zustande, dass dann einfach auch Schimmelpilze hier ankommen oder dass die Dinge verschimmelt bei uns ankommen.
Blei ist dann in einer von diesen Chemikalien drin, die Sie gerade...
Ja, zum Teil ist es einfach eine Verbindung, die durch die Farbstoffe entsteht. Schwermetalle werden da eingesetzt, aber zum anderen ist es auch einfach, sind es die Reißverschlüsse oder die Knöpfe, die eben so große Bleiverbindungen haben und die dann auf die ganze Kleidung übergehen.
Wie kontrollieren die Hersteller denn ihre Klamotten auf solche Rückstände oder machen sie das gar nicht?
Nur stichpunktartig. Also das wird nur stichpunktartig kontrolliert und vieles ist auch einfach verboten. Aber so durch die stichpunktartige Prüfung kann vieles umgangen werden und wird trotzdem eingesetzt.
Okay. Neue Klamotten haben ja oft so einen bestimmten typischen Geruch. Ich finde das ja gar nicht schlimm. Ich mag das ehrlich gesagt. Hat der eigentlich auch was mit möglichen Rückständen zu tun oder ist das Kleidungsstück vielleicht sogar parfümiert? Wo kommt dieser Geruch her?
Na, ist dieser ganze Cocktail, der da drauf ist. Und das ist ja nicht wenig. Das sind Alkylphenole, die bei Reinigungs- und Färbeprozessen Verwendung finden. Es sind die Weichmacher in den Textilien. Die sind ja auch sehr im Verruf. Das kennt man ja von den Wasserflaschen. Und dass sie die Fortpflanzung stören. Das sind dann Farbstoffe, die Krebs auslösen oder Flammschutzmittel. Karzinogen und hormonell wirksam sind die. Und es ist einfach ein Riesencocktail an ganz unglaublichen Chemikalien, die da drauf sind. Auch zinnorganische Verbindungen, das sind halt die Schädlingsbekämpfungsmittel, Antischimmelmittel, das sind zinnorganische Verbindungen.
Holla, das ist unfassbar viel, was da drin ist. Also wenn ich jetzt neue Klamotten kaufe, dann sagt mir meine Freundin immer, wir waschen das aber zuerst. Und ich sage, ach Quatsch, gib her, ich ziehe das an. Sollte ich dann tatsächlich einen neuen Pulli nicht direkt einfach anziehen, wenn ich aus dem Laden rausstapfe, sondern ihn vorher erstmal waschen? Was ist denn da richtig?
Also, man hat natürlich das Gefühl, das Kleidungsstück ist, sieht so wunderschön aus. Es ist fleckgeschützt, wenn man es erstmal trägt, ungewaschen, weil das Fleckschutzmittel drauf ist. Es ist durch Formaldehyd, sieht es knitterfrei und sieht ganz toll aus und alles. Die Farben leuchten nach der ersten Wäsche, ist ja der erste Schein weg.
Ja.
Aber wir können uns damit, das ist ja auch, hängt ja auch mit dem Geruch zusammen. Wir vergiften uns völlig und das nimmt ja auch, die Haut nimmt eine Menge von diesen ganzen Chemikalien auf und dieser ganze Cocktail davon, den kriegen wir ab und der löst Nervenschäden und Gott weiß was alles in uns Menschen aus. Und wenn man zum Beispiel mal länger in so einem Textilkaufhaus ist, dann wird einem immer ein bisschen leicht übel, wenn der Geruch an einem einzelnen Kleidungsstück vielleicht noch irgendwie spannend und interessant und neu riecht, aber in einem Kaufhaus, da wird einem ganz übel.
Also auf jeden Fall waschen, einmal reicht
aber. Unbedingt waschen, mindestens einmal waschen und bei Kinderkleidung ist sowieso mehrfach waschen, unbedingt.
Sagt Josephine Barbe, Textilforscherin an der TU Berlin, über belastete neue Klamotten, die entweder verschimmelt sind oder auch zum Teil Bleiverbindungen im Stoff haben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Haben wir diese Woche ja fast vergessen hier in Deutschlandfunk Nova, aber jetzt sagen wir es nochmal. Herzlich willkommen im Wintersemester 2017-2018, ja, liebe Studis. Was seid ihr für Typen? Also gebt ihr eher so Gas? Wollt und müsst ihr schnell durch sein mit dem Studium? Oder hängt ihr auch mal gerne ab und macht wirklich nur das Nötigste? Max Mundhenke macht das nämlich so. Er ist mittlerweile im 13. Hochschulsemester und er lässt sich eher Zeit im Studium und ist entspannt. Er twittert gerne, hat mit seinem Account @TomKraftwerk 28.000 Follower und er hat ein Buch geschrieben. Titel Warten auf Foucault, Anleitung zum Nichtstudieren. Hallo Max.
Hi.
Wann bist du heute aufgestanden?
Heute recht früh, um 8.
Und generell so?
Generell eher so später.
Das heißt?
Also ich habe es wieder mal geschafft, mir keine Seminare vor 10 Uhr zu legen.
Yes.
Und an sich habe ich auch heute frei. Man sollte als Student immer einen Tag in der Woche frei haben, wenn es denn möglich ist.
Ich finde, das sollte generell gelten, auch als arbeitender Mensch solltest du einen Tag die Woche von diesen 5 Arbeitstagen frei haben. Aber ich habe es noch nicht meinem Chef verkauft bekommen, leider. Bist du wirklich also so ein richtig entspannter und nicht gestresster Student?
Die größte Zeit des Semesters, ja, ist das tatsächlich so. Es gibt natürlich diese Prüfungsphasen und so gewisse Peaks, wo man dann tatsächlich sich mal auf den Arsch setzen muss, auf Deutsch gesagt, und mal arbeiten muss. Aber größtenteils des Semesters kann man tatsächlich recht entspannt verbringen.
Gib uns mal Tipps. Wie hast du das geschafft, in deinem Studium so gelassen zu bleiben? War da auch viel Ablenkung dabei, durch Partys zum Beispiel?
Ja, Partys natürlich, das eine. Aber ich glaube, dass der größte Punkt ist einfach, dass man sich nicht stressen lässt. Denn wir haben nun ein sehr verschultes Bildungssystem an den Hochschulen mittlerweile. Und wenn man sich da so ein bisschen rausnimmt und wirklich sagt, okay, nee, ich muss jetzt auch nicht alles machen und total überqualifiziert hier rausgehen, dann kann man das Studentenleben doch recht gut genießen.
Mit wie vielen Jahren möchtest du fertig sein?
Ja, das ist eine gute Frage, die meine Eltern mir auch ständig stellen und ich antworte darauf immer so bald wie möglich.
Ja, aber mal so realistisch, also ist es dann Anfang 30 oder?
Nein, also realistisch werde ich tatsächlich im kommenden Jahr fertig sein, also mit 26. Und da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ich denke, dass das ein gutes Alter ist, denn im Schnitt arbeiten wir 36 Jahre unseres Lebens.
Ja.
Und da kann man durchaus ein paar Jahre auch in die Bildung investieren.
Guck mal, da wäre meine Mutter ein totales Vorbild für dich. Die war zwar immer sehr fleißig, die war Lehrerin, ja, hat recht lange studiert, war auch dann noch im Ausland, hatte dann schon auch Kinder und hat tatsächlich erst so richtig nach dem Referendardienst angefangen zu arbeiten mit Anfang 30. Und ist, weil sie Lehrerin ist, auch in Frührente gegangen. Mit 60. Das heißt, die hat gerade mal 29 Jahre richtig gearbeitet. Geile
alles,
Nummer.
Alles richtig gemacht. Mein Super. Vorbild.
Super. So muss man es doch machen.
Ach Gott, ja. Nein, ich finde, wenn man einen Job hat tatsächlich, den man liebt, dann kann man den auch bis zu seinem Lebensende machen. Also wenn es halt jetzt nicht unbedingt körperlich anstrengend ist und wenn man halt natürlich nicht die Möglichkeit hat, dann in Frührente zu gehen oder in Pension, ja, da sollte man schon drauf achten, dass man tatsächlich auch darauf hinarbeitet, glaube ich, einen Job zu haben, den man gerne macht.
Wenn du so deine Kommilitonen um dich herum beobachtest, sind die denn echt alle so auf Top-Leistung getrimmt, zig Praktika, ein astrein Lebenslauf, Auslandsjahr, Auslandsstudium und so weiter?
Also die Kommilitonen, die ich habe in meinem Studiengang jetzt im Master, die sind weniger so, aber ich sehe das bei Jüngeren. Mhm. Die Uni hat ja auch gerade erst wieder angefangen und ich kriege immer wieder solche Gespräche in der Bahn mit von Erstsemestern, die dann sowas sagen wie, ach, die Regelstudienzeit, die schaffe ich auch locker drunter. Also ich brauche nur 5 Semester bis zum Bachelor. Ich habe mir das angeguckt, das geht alles klar. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Phänomen, das ich auch bei meinen Studienberatungen, die ich halt für studieninteressierte Abiturienten gebe, immer wieder irgendwie vermehrt mitbekomme. Dass es halt nur darum geht, durch die Uni zu rushen, so schnell wie möglich irgendwie einen Abschluss zu machen, am besten nur im Ausland studiert zu haben und schon bei großen Konzernen Praktika gemacht zu haben und dass da gar nicht wirklich auf Bildung Wert gelegt wird, sondern nur darauf, dass man den perfekten Lebenslauf hat, den es natürlich nicht gibt.
Um aber am Ende vielleicht auch den perfekten Job zu bekommen. Und du hast ja gerade gesagt, eigentlich sollte man irgendwann dann doch einen Job finden, der einem auch wirklich Spaß macht, der einem ein erfülltes Leben beschert. Jetzt haben die dann vielleicht am Ende doch irgendwie einen kleinen Vorteil, weil sie eben diesen, in Anführungsstrichen, super tollen Lebenslauf haben und was jünger sind.
Das ist halt die Frage. Also ich kenne tatsächlich eine ganze Menge Berufstätige, die dann gesagt haben, irgendwann so nach 5, 6 Jahren Arbeit, Mist, das ist irgendwie nicht so meins. Ein Freund von mir hat Informatik studiert, hat in Regelstudienzeit Bachelor und Master abgeschlossen, hat dann angefangen zu arbeiten und ist jetzt nach, ich glaube, 3 oder 4 Jahren im Beruf, hat er gekündigt und hat gesagt, er möchte viel lieber Veranstaltungen managen und hat jetzt sein erstes eigenes Festival tatsächlich, was er macht und sagt, das ist irgendwie cooler einfach. Und das ist halt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute bei ihrer persönlichen Bildung, dass sie das gar nicht individuell sehen, nach dem, was sie Lust haben, sondern nach dem, was ihnen vorgegeben wird oder was halt gesellschaftlich Anerkennung findet, viel Geld einspielt, was die Eltern wollen teilweise. Und das ist ein Problem, was ich irgendwie sehe. Und ich denke, da kann man durchaus das anders regeln.
Falls ihr von ihm lernen wollt, Buchautor Max Mundhenke, ihr findet über Twitter @TomKraftwerk. Über sein entspanntes Studium twittert er ein Buch geschrieben. Er ist jetzt im 13. Semester, Langzeitstudent ist er aber damit natürlich nicht. Zu Diplomzeiten, da haben die Menschen zum Teil viel, 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 viel länger studiert. Ne?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist ja so eine Sache, ne? Mit diesen Mega-Sport-Events. Klar, für die einen ist es ganz toll, dass mal ein Mega-Sport-Event in der Stadt ist. Es ist natürlich toll fürs Image einer Region. Aber dann der ganze Stress in den Städten. Touristen, Sportler, Funktionäre, Polizei, alles abgesperrt, keine Parkplätze, Verkehrschaos. Dann neigen die Anwohner schon mal dazu, bei einer Volksabstimmung eher gegen solche Events zu stimmen, obwohl sie eigentlich Sportfans sind. In Kaliningrad, da läuft das gerade etwas anders. Da macht der Bürgermeister quasi eine Ansage. Haut ab und wenn ihr da bleibt, verkloppt keine Leute. Also wenn dann bald die Fußballfans kommen, ne, zur Fußball-WM nach Russland. Salopp gesagt, Pascal, du hast die ganze Geschichte.
Ja, Alexander Jaroschuk ist Bürgermeister von Kaliningrad und dort gibt es ja 2018 auch einige Spiele der Fußball-WM in Russland. Erwartet werden immerhin 150.000 WM-Touristen allein in dieser Stadt da. Und im Radiosender Komsomolskaja Pravda hat er jetzt Ratschläge verteilt. Zitat, ich rufe alle dazu auf, gastfreundlich und nett zu sein und niemanden zu schlagen.
Das ist schon krass, dass man das offensichtlich extra sagen muss, oder?
Ja, fand ich auch. Vielleicht hat das ja nett gemeint, aber Jaroschuk hat auch darum gebeten, dass die Bürger freiwillig aufräumen helfen in der Stadt, also jeweils vor den Spielen.
Und wen will er da ja aus der Stadt rauswerfen? Sind das so gewaltbereite Schläger oder was?
Nee, die eigenen Bürger wieder mal, die aber ohne Ticket für Spiele. Okay, er hat es diplomatischer formuliert und ihnen empfohlen, Zitat, die Stadt zu verlassen, um sich auf dem Land auszuruhen. Er wolle ihnen also wirklich zusätzliche Urlaubstage erlauben. Aber die Innenstadt sollten die Bürger alle meiden, hat er dann auch noch gemeint. Die Straßen seien nämlich für die Shuttlebusse mit Fans reserviert. Und weiterer Straßenverkehr sei schwierig oder praktisch verboten.
Ist das jetzt der totale Ausreißer?
Nee, gar nicht mal. Bei den Olympischen Sommerspielen in Moskau 1980, da gab es was Ähnliches. Da haben die sowjetischen Behörden den Eltern von Kindern gesagt, schickt eure Kinder doch bitte so lange in Sommercamps.
Der Bürgermeister von Kaliningrad schwört seine Bevölkerung auf die Fußball-WM 2018 ein mit Worten, die etwas gewöhnungsbedürftig sind. Und zwar macht er das in einem Radiosender. Sag nochmal, wie der heißt. Das ist so schön ausgesprochen.
Komsomolskaja Pravda.
Was nochmal?
Komsomolskaja Pravda.
Hier ist Komsomolskaja Pravda.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Yeah, Windschutzscheiben freikratzen im Winter. ist öde, ist manchmal anstrengend, manchmal hat man nicht die Zeit für, aber es gibt eine Lösung. Jetzt in unserem Best-of der Wissensnachrichten.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Bald ist es wieder soweit. Winter und Frost. Das heißt für Autofahrer oft nerviges Scheibenfreikratzen. US-Forscher schreiben in einem Fachmagazin, wie es einfacher gehen könnte. Die Windschutzscheibe braucht nur die passende Oberflächenstruktur und man könnte das Eis einfach wegpusten. Auf wasserabweisenden Oberflächen lässt sich das Eis laut den Forschern viel leichter entfernen als auf wasseranziehenden. In Experimenten und Simulationen sind die Wassertropfen auf den abweisenden Oberflächen nämlich in einen ziemlich perfekten sechseckigen Schneekristall gefroren, der kaum Kontakt zur Oberfläche hatte. Auf wasserabsorbierenden Oberflächen heften sich die Eiskristalle stärker an und stapeln sich in die Höhe. Das macht es schwieriger, sie zu entfernen. Beim Auto hilft nur noch Kratzen. Bei den meisten der heutigen Wirbeltiere wachsen die Zähne ausschließlich im Mund bzw. im Maul. Aber es gibt Ausnahmen. Manche Fische, die zu den Welsen gehören, haben Zähne auf ihrem Körper. Forscher der Uni Genf wollten wissen, wie es im Laufe der Evolution dazu kam und wie sich diese Körperzähne entwickeln. Sie verglichen dazu die Erbgutsequenzen von Welsarten mit und ohne solchen Zähnen. Dabei kam raus, dass die Zähne vor rund 120 Millionen Jahren entstanden. Zuerst wuchsen sie aus einer Art Knochenstruktur. Die ist laut den Forschern Voraussetzung, damit sich auf dem Welskörper Zahngewebe bilden kann. Erst deutlich später wurde aus der Knochenstruktur ein Panzer aus knochigen Platten, auf dem die Zähne heute wachsen. Laut den Forschern helfen sie den Welsen, sich zu verteidigen. Sie fallen regelmäßig aus und wachsen wieder nach. Bei Männchen werden die Körperzähne während der Paarungszeit länger, damit sie damit die Weibchen beeindrucken können. Die Niederlande gehören zu den Ländern, die in Sachen 3D-Druck ganz vorne sind. Jetzt wurde in einem Ort im Süden des Landes die weltweit erste Betonbrücke aus dem 3D-Drucker eröffnet. Sie soll vor allem von Fahrradfahrern genutzt werden. Die Brücke ist 8 Meter breit und kann Lasten von bis zu 2 Tonnen aushalten. Sie besteht aus rund 800 Schichten Beton und wurde innerhalb von 3 Monaten fertiggestellt. Die Entwickler von der TU Eindhoven sagen, Vorteil der Technik ist, dass weniger Beton verbraucht wird, weil der Drucker ihn nur da platziert, wo er wirklich gebraucht wird. Dadurch würden weniger knappe Rohstoffe verbraucht und es entstehe weniger Müll. Außerdem wird in den Niederlanden gerade an einer Stahlbrücke aus dem 3D-Drucker gearbeitet. Ein Drittel ist schon fertig. Das Start-up, das sie produziert, will sie nächstes Jahr über einem Kanal in Amsterdam errichten.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt stell dir vor, du bist Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dann spielst du in der Bundesliga, bei einer FIFA-WM oder einer UEFA-EM, in den beiden Qualifikationen, eventuell noch in der UEFA Champions League oder der Euroleague, im DFB-Pokal natürlich und dazu kommen dann noch Testspiele, Freundschaftsspiele, Supercup, Telekom Cup oder Audi Cup. Also unfassbar viele Spiele in jeder Saison. Ein Glück kommt da jetzt noch was dazu, nämlich die UEFA, die sich die neue Nations League ausgedacht hat. Und die ist vom Regelwerk her, naja, ziemlich schwierig zu verstehen. Klaas Rehse aus unserer Deutschlandfunk Nova Sportredaktion hat zum Glück mehr Durchblick als ich. Klaas, wie soll denn diese UEFA Nations League ablaufen? Wer spielt da gegen wen bitte?
Teilnehmen dürfen an der Nations League erstmal alle Nationalteams, die in der UEFA organisiert sind. Das sind insgesamt 55 Mannschaften und diese Mannschaften, die wurden jetzt in 4 Ligen unterteilt. Also die besten in Liga A und die schlechtesten in Liga D. Wichtig für die Einteilung dieser Mannschaften waren dann die Ergebnisse der letzten Jahre. Also wie erfolgreich war so eine Mannschaft in den letzten Jahren und bei dieser Einteilung, da war Deutschland dann bei den Top-Teams dabei, spielt also in Liga A unter anderem mit Portugal, Belgien oder Spanien. Und aus dieser Liga, da werden dann nochmal 4 Gruppen ausgelost. Das passiert dann Ende Januar und dann wissen wir, gegen welche Mannschaften zum Beispiel die Deutschen spielen müssen. Und los geht's dann mit der Nations League nach der Weltmeisterschaft in Russland, also im Herbst 2018. Alles verstanden?
Ich blicke so langsam durch, aber können diese Mannschaften wie in jeder anderen Liga auch dann auch auf- und absteigen, oder?
Ja, das ist möglich. Also wenn du in deiner Liga Letzter wirst, dann steigst du ab und wenn du in deiner Liga Erster wirst, dann steigst du auf.
Dann steigst du ab in eine andere Gruppe, in eine dieser Gruppen, die schlechter sind als deine
Genau,
Gruppe.
Aus Liga B in Liga C absteigen oder aus Liga C in Liga B aufsteigen. Also du kannst nicht eine Liga überspringen.
Und wenn du in D bist, kannst du nicht mehr absteigen, du kannst nur nach oben dich verbessern.
Genau, das ist dann wie Kreisliga D, da kann man auch nicht mehr absteigen bei den Amateuren.
Okay. Sind das dann einfach besser organisierte Freundschaftsspiele, die wir jetzt momentan auch schon haben? Oder können die Nationalmannschaften da auch irgendwas gewinnen?
Fangen wir mal mit dem letzten Teil an. Es wird also auch einen Gewinner geben, der Nations League. Das wird also ein neuer Titel im europäischen Nationalmannschaftsbereich. Um diesen Titel zu vergeben, spielen die Gruppenersten der vier Gruppen der A-Liga, also da, wo auch Deutschland mit dabei ist, im Juni 2019 ein Final Four Turnier aus. Also da gibt es zwei Halbfinals und ein Finale. Und wer das Finale gewinnt, der ist dann der Nations League Sieger. So, weiterer Vorteil der Nations League ist, dass man auch durch sie sich für die Europameisterschaft qualifizieren kann. Denn nicht nur Liga A mit der deutschen Mannschaft wird in Gruppen unterteilt, sondern auch Liga B, Liga C und Liga D. Aha. Und wenn du dann in deiner Gruppe Erster wirst, dann qualifizierst du dich für Playoffs in deiner Liga. Und dann kannst du dir ein Ticket für die EM sichern.
Aber sag mal, also die Nationalspieler, die klagen jetzt schon über einen viel zu vollen Terminkalender. Ich habe ja gerade die ganzen Ligen und die ganzen Meisterschaften aufgezählt. Werden die Spieler jetzt dadurch entlastet? Weil es klingt so, als würde jetzt die Nationalmannschaft, die Deutsche, noch viel mehr Spiele on top bekommen.
Also die Hoffnung ist eigentlich, dass es weniger Spiele werden.
Was wird denn gestrichen?
Die Freundschaftsspiele.
Die sind dann also komplett weg.
Die werden wahrscheinlich nicht ganz komplett weg sein. Es wird auch immer mal wieder ein Länderspiel, Deutschland gegen Brasilien oder sowas geben.
Außerhalb der UEFA.
Genau, ja. Aber so innerhalb der UEFA ist die Hoffnung, dass die Nations League diese Freundschaftsspiele ersetzt. Und die sollen auch ein bisschen spannender werden, denn es gibt ja einen Wettbewerbscharakter bei diesen Spielen auch dazu. Es wird allerdings auch weiterhin eine EM-Qualifikation geben. Die soll dann weniger umfangreich sein, als sie das bisher ist. Die bleibt aber der wichtigere Weg, um sich für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Denn durch diese Qualifikationsspiele werden insgesamt 20 der 24 Teilnehmer der Europameisterschaft ermittelt. Und es gibt also nur 4 Plätze, die durch die Nations League vergeben werden. Tja, also kann man sagen, die Nations League ist so eine Art Hintertürchen für Mannschaften, für die es in der Qualifikation nicht so gut gelaufen ist. Hätte also sein können, dass sich zum Beispiel die Niederlande doch für eine Europameisterschaft qualifizieren könnten, wenn es die Nations League jetzt schon geben würde. Ist jetzt nur blöd für die Niederlande, dass es die noch nicht gibt. Aber man kann, glaube ich, abschließend sagen, die Nations League, das neue Abseits.
Und man kann sagen, es ist kompliziert, dazu guter Pop. Hier ist Deutschlandfunk Nova und ich glaube, besser hätte man es einfach nicht erklären können, weil es wahnsinnig kompliziert ist. Dankeschön, Klaas Riese aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kommen wir zum wirklich wichtigen Thema dieses Mittwochs. Wie eine Sängerin auf einem Stuhl sitzt, auf einem Hocker. Es geht um Ariana Grande und eigentlich um ein etwas älteres Bild, aber das geht jetzt viral und inspiriert das ganze Netz. Natürlich nicht das ganze Netz, aber einige sehr lustige Leute zu Kreativität und Verschwörungstheorien. Pascal Fischer aus unserem Team. Was ist an Ariana Grande auf einem Hocker so unglaublich toll?
Ja, das kann man sich wirklich fragen, weil es ja 3 Jahre lang kein Thema war. Es geht um das Cover vom Album My Everything aus dem Jahr 2014. Da sitzt also Ariana Grande auf einem Hocker. Die hat die Beine so angezogen, angewinkelt und ich muss sagen, das sieht schon sportlich aus, ne? Wie aus so einer Yoga-Masterclass. Und das dachte sich dann auch der New Yorker Comedian Jesse McLaren und wollte alles nachstellen.
Lass mich raten, er hat es nicht geschafft.
Nee, aber er ist ziemlich lustig gescheitert. Das kann man sich dann auf Fotos anschauen. Auf Twitter hat er das gezeigt und gesagt, einfach unmöglich, dass ihr Hinterteil auf diesem Hocker drauf ist. Ja, und 370.000 Leute mögen das sehr und probieren es zum Teil auch oder kommentieren das jetzt.
Und was kommt da raus?
Naja, User Daniel sagt, easy, mogelt aber, der hockt nämlich nur so gerade drauf. Kenny kriegt es hin, aber gibt zu, es tut weh, aber er strebe eben nach Perfektion und duldet das dann offensichtlich. Mhm. Andere sagen, das geht nur mit Grande-typischem Pferdeschwanz, den ja der Komiker nicht hat. Und dieser Pferdeschwanz sorgt natürlich für das Gleichgewicht. Und wieder ein anderer hat so einen abgeschreckten Stuhl gefotoshoppt, so als wäre das alles hinten gefaked. Websites sagen schon, Grande besiegt die Gravitation und die Sängerin selbst, die verrät ihr Geheimnis nicht und raunt nur nächste Woche auf Mythbusters.
Wow, vielleicht ist es auch einfach nur Photoshop. Oder, weißt du, was ich glaube, die wiegt ja nix. Ne? Die ist irgendwie 1,20 Meter groß, 25 Kilo schwer. Die kann auf so einem Hocker so ungemütlich sitzen für 20 Minuten für das Photoshop.
Genau, und dann ist sie erst umgekippt.
So, genau. Dankeschön, Pascal Fischer, für die Story.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine bekannte Journalistin wird samt ihrem Auto in die Luft gejagt. Und zwar, so hat man zuerst angenommen, wahrscheinlich deswegen, weil sie einfach nur ihre Arbeit gemacht hat, weil sie Missstände aufgedeckt hat, weil sie dabei war bei den Recherchen rund um die Panama Papers und getötet wurde sie durch eine Autobombe. Und das alles ist passiert nicht in Nordkorea, in Russland oder Somalia, sondern mitten in Europa, in Malta, wobei Malta ganz im Süden von Europa liegt und nicht mittendrin, aber die Inseln sind eben Teil der EU. Diese Journalistin heißt Caruana Galizia. Das Attentat war Montag. Jörg Seiselberg ist unser Korrespondent für die Region. Jörg, es gibt kleine neue Details zu diesem Anschlag auf die Frau. Welche sind das?
Das Einzige, was die Polizei heute im Laufe des Tages präsentieren konnte, war die Nachricht, dass die Bombe eine Bombe mit Plastiksprengstoff offensichtlich war. Weitere Details sind bislang nicht bekannt geworden. Es ist immer noch der Stand der Dinge, dass halt kurz nachdem sich die Journalistin verabschiedet hatte von ihrer Familie, diese Autobombe gezündet wurde und die Detonation war eine ganz, ganz heftige. Sie hat, so hat es ihr Sohn, der ja auch als Journalist arbeitet, berichtet, der Körper ist in Stücke gerissen worden durch diese Detonation.
Vermutet wird viel momentan. Die Vermutung liegt aber natürlich auch nahe, dass Galizia umgebracht wurde, weil sie eben investigativ recherchiert hat, kriminelle Machenschaften aufgedeckt hat und sich mit manchen einflussreichen Leuten in Malta angelegt hat. Aber wie sicher ist denn zum aktuellen Zeitpunkt, dass das wirklich ein politisch motivierter Mord war?
Das sind bislang, das muss man ganz deutlich sagen, Spekulationen, mehr nicht. Tatsache ist aber in der Tat, dass sich Caruana Galizia nicht nur mit einigen, sondern mit ganz, ganz vielen mächtigen Menschen in Malta angelegt hat. Vor allen Dingen aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft. Sehr bekannt ist ihre Recherche gewesen rund um die Familie des Premierministers. Aber in den letzten Wochen hat sie vor allem schwerpunktmäßig an einem ganz anderen Thema gearbeitet, nämlich am Thema Drogenmafia auf Malta. Da hat sie Verbindungen festgestellt zum Oppositionsführer dort. Das war das, um das sie sich schwerpunktmäßig in den letzten Wochen gekümmert hat. Das ist sicherlich auch eine Fährte für die Fahnder bei ihren Ermittlungen.
Wackeln denn da momentan die Stühle oder sitzen die alle fest im Sattel, die Politiker, um die es da geht?
Naja, in Malta ist es ja nicht der erste Skandal, sicherlich der spektakulärste Fall in den letzten Jahren. Aber da hat es schon sehr viel Mafiöses in den vergangenen Jahren gegeben. Die politische Klasse hat sich davon relativ unbeeindruckt gezeigt. Und auch jetzt ist es ja so, dass sich Opposition und Regierung übertreffen in Bekenntnissen, wie schnell man die Sache aufklären will. Man muss abwarten, wie dies jetzt wirklich vorangeht. Bemerkenswert ist, dass die maltesische Polizei wohl auch internationale Ermittler gebeten hat, hier mitzuwirken. Das lässt hoffen, dass wirklich über kurz oder lang belastbare Ermittlungsergebnisse ans Tageslicht kommen.
Ja, wenn es jetzt tatsächlich ein politisch motivierter Mord gewesen sein könnte, eine ermordete Journalistin in einem EU-Mitgliedsland, das ist schon heftig. Da müsste die Europäische Union doch eigentlich richtig Druck machen in Richtung Malta. Hört man da schon was?
Ja, das macht sie ja in gewisser Weise auch. Gestern schon waren die ersten Reaktionen wirklich sehr, sehr deutlich Richtung Malta. Jetzt wird dort auch mit einem Untersuchungsausschuss gedroht, wird gesagt, dass die Europäische Union sich dieses Falls annehmen muss. Es ist auf der einen Seite sicherlich ein politischer, ein hochpolitischer Fall, aber die andere Spur, die Richtung Drogenmafia möglicherweise geht, ist etwas, was zumindest in den maltesischen Medien auch im Moment sehr intensiv diskutiert wird. Man darf vor diesem Hintergrund auch nicht vergessen, dass es in den vergangenen 3 Jahren schon 7 ähnliche Bombenanschläge in Malta gegeben hat, wo also Autobomben gezündet wurden. Das hat international nicht so viel für Aufsehen gesorgt wie jetzt in dem Fall dieser sehr bekannten Bloggerin. Aber diese Art der Anschläge, die gibt es auf Malta. Es ist auch bekannt, dass gerade die italienische Drogenmafia seit mehreren Jahren sehr, sehr intensiv aktiv ist auf Malta.
Also tatsächlich eher ein Anschlag durch die Drogenmafia als ein politisch motivierter. Jörg Seiselberg war das mit neuen Infos zum Mord an einer Journalistin in Malta. Hier in Deutschlandfunk Nova. Und das war die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Pascal Fischer war mit dabei.
Und sagt guten Abend.
Mein Name ist Ralf Günther. Bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.